Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Geburtstagsgrüße der besonderen Art. Uns beschäftigen die lyrischen Zeilen von einem gewissen Donald an einen gewissen Jeffrey. Jetzt auch inklusive Zeichnung ist das Ganze öffentlich geworden. Dann schauen wir zu unseren Nachbarn nach Frankreich, wo für Mittwoch ein Generalstreik angekündigt ist. Und wir fragen, was hat sie diesmal so wütend gemacht? Wir gehen in das ehemalige Hauptquartier der US-Streitkräfte in Berlin, was früher auch mal die Zentrale der NS-Luftwaffe war, und schauen uns neue Videokunst aus Amerika an. Und wir treffen einen Künstler aus dem Kosovo, der während des Jugoslawienkriegs als Kind zeichnen gelernt hat. Heute zeigt er seine Werke in den großen Museen der Welt. Geburtstagsgrüße sind eigentlich was Schönes. Wenn sie aber mutmaßlich an einen später überführten Sexualstraftäter gehen und dann öffentlich werden, wenn man als Gratulant US-Präsident ist, auch das mutmaßlich, dann haben wir ein Problem. Seit Monaten nun schon verfolgen die Akten aus dem Fall Epstein den Präsidenten, und das neueste Dokument ist ein Geburtstagsgruß, der einen stilisierten Frauenkörper zeigt, auf dem ein mehrdeutiger Dialog zwischen einem Donald und einem Jeffrey notiert ist, und unten hat jemand mit Donald unterschrieben. Diese Signatur ähnelt jedenfalls der des jetzigen Präsidenten. Über den lyrischen Charakter dieses, wie soll man sagen, außergewöhnlichen Werks reden wir noch. Aber erstmal wollen wir klären, welche politischen und gesellschaftlichen Folgen die neuesten Dokumente haben. Adrian Daub ist Literaturwissenschaftler in Stanford. Guten Abend.
Guten Abend.
Nun hat man den Eindruck, dass diese Debatte um Epstein und die Files und jetzt auch dieses Birthday Book tatsächlich zu einer ernsthaften Gefahr für Trump und seine Leute werden könnte. Haben Sie auch diesen Eindruck?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Es hat mehr Chancen als sonst alles bisher. Aber andererseits ist ja wirklich in diesem Birthday Book nichts drin, was über Donald Trump nicht hinlänglich bekannt gewesen wäre. Und warum die alten Verdrängungsmechanismen seiner Basis und seiner Enablers, also derjenigen, die ihn gewähren lassen in der Elite, warum die nicht diesmal nochmal greifen sollten, erschließt sich mir nicht ganz, ehrlich gesagt.
Das heißt also, es könnte für ihn wieder gut ausgehen?
Ich weiß es nicht. Also die Geschichte mit Epstein hat so ein bisschen immer das Potenzial, mich zu überraschen. Ich denke immer, das verweht wieder und dann ist es doch wieder da. Ich glaube, die Gefahr ist, glaube ich, eher, dass er, es scheint ihn sehr stark zu affizieren, es scheint ihn sehr stark umzutreiben. Er hat davor mehr Angst, als, glaube ich, wirklich gerechtfertigt ist. Und es kann natürlich sein, dass er sozusagen Fehler macht und sich da verheddert. Es gibt im Englischen den Satz, the cover-up is worse than the crime. Die Frage ist nur, wer ihn da noch zur Rechenschaft ziehen sollte.
Etwas zu verstecken ist schlimmer als vielleicht das Verbrechen selbst sozusagen, da muss man so frei zu übersetzen. Und es ist ja eben nicht zum ersten Mal, dass Trump mit Sexismusvorwürfen konfrontiert wird. Das begleitet ja nun seine gesamte politische Biografie eigentlich schon seit vielen Jahren. Da gab es ja sogar auch Gerichtsverhandlungen. Das heißt, Sie würden sagen, das ist auch nichts, was zumindest die Diskussion darum seine Basis angreift, seine Machtstruktur letztlich angreift. Wenn wir zum Beispiel auf die Evangelikalen schauen, auf viele, die eben ganz stark auch diese christlich-traditionell-moralische Linie vertreten?
Naja, für die besteht überhaupt keine Hoffnung und für die besteht überhaupt kein Widerspruch. Denn das ist ja Teil seines Dominanzgehabes. Für sie stellt er patriarchale Strukturen wieder her, die von Feministinnen und so weiter angegriffen wurden. Das ist die Denkweise der Evangelikalen. Und mit diesem Bild der Dominanzmännlichkeit ist ein Präsident, der auch ein Vergewaltiger ist, absolut nicht inkompatibel. Das ist für die eine Form von Dominanz an und über Frauen. Ich denke, also von denen muss er nichts befürchten. Da haben die meisten ganz ähnliche Vorwürfe am Stecken. Ich denke, die Gruppe, die wirklich interessant ist, sind tatsächlich so diese QAnon- und Verschwörungstheoretiker, die eben seit Jahren sich über irgendwelche Geheimbünde, die sich an jungen Mädchen vergehen, die sich damit beschäftigt haben und die darauf fixiert waren. Und wo doch jetzt dem einen oder anderen klar sein müsste, dass der Präsident genau so eine Struktur oder in so einer Struktur integriert gewesen sein dürfte, nach derzeitigem Wissensstand. Und ob das die irgendwie von ihm wegtreibt, das wäre für mich eher vorstellbar. Dass die Evangelikalen sich wegen einer Verfehlung dieser Art von einem Politiker abwenden, wäre ein absolutes Novum. Das sind keine Menschen, die wirklich aufgrund von Moralvorstellungen, so wie Sie und ich das uns vorstellen würden, diesem Mann folgen, sondern weil sie eigentlich, diese Menschen sagen, sie sind Christen, sie sind eigentlich Faschisten. Und insofern, was er ihnen verkauft, gefällt ihnen sehr, sehr gut. Und da wäre seine eigene Lebensführung absolut irrelevant.
Gleichzeitig scheint es sich ja um ein ganzes Netzwerk zu handeln, was da in der Diskussion steht, wenn es um Epstein geht. Es geht ja weit über Donald Trump hinaus. Es betrifft ja auch ehemalige demokratische Präsidenten, wie Bill Clinton zum Beispiel, dessen Name immer wieder auch genannt wird, der auch in diesem Birthday Book auch vertreten ist, aber auch Personen wie Alan Dershowitz und viele andere mehr. Es geht ja bei weitem nicht nur um Trump, sondern es geht um ein ganzes Netzwerk. Was bedeutet das in der Diskussion?
Naja, ich denke, einerseits befördert es das Bild der korrupten Eliten in den USA. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, dass es sich eben nicht um einen Querschnitt der amerikanischen Gesellschaft handelt. Es handelt sich um eine ganz bestimmte Elite. Und dass, sag ich mal, elitäre Männer sich an jungen Frauen vergehen, war mal vor ein paar Jahren politisches Thema, ne? Stichwort Me Too. Ich denke, das sollte den Menschen, die sagen, wir sind das mit Me Too durch und die haben das überzogen, ein bisschen zum Nachdenken anregen, nicht? Genau das war damals die Feststellung der ProtagonistInnen von Me Too. Die sagten, unsere Eliten denken, sie können sich bei weiblich gelesenen Personen alles rausnehmen. Da gibt es Strukturen, die das decken, nicht? Der Supreme Court der Vereinigten Staaten hat 2 Mitglieder von 9, die genau mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind, nicht? Seit Jahrzehnten zum Teil. Ja, und genau das wird jetzt sozusagen augenfällig durch dieses Birthday Book und durch die Verengung darauf, dass es eben sehr, sehr junge Frauen oder Mädchen sind und nicht eben wie bei E. Jean Carroll eine Frau, die in den 30ern ist.
Das heißt, wir erleben hier vor allem eine Offenlegung eines patriarchalen Systems über Parteigrenzen hinweg. Und das ist das eigentliche Thema, was wir hier sehen.
Genau, klar. Dieses Dominanzgehabe ist mit einer politischen Partei in den USA stärker identifiziert als mit einer anderen, nicht? Alan Dershowitz, haben Sie erwähnt, ist jemand, der früher als Demokrat aufgetreten ist und der mittlerweile, nicht, Trumps Rechtsanwalt und ein offener Trumpist ist. Viele haben in der letzten Wahl oder auch schon in der Wahl 2016 zu Trump gefunden, weil sie genau dieses männliche Dominanzgebaren wichtig, richtig und mit ihrer eigenen Welt sich sozusagen konform angesehen haben. Bill Clinton steht auf einem anderen Blatt, der ist immer noch, denke ich, bei einigen Demokraten beliebter, als er es eigentlich sein sollte. Aber es ist natürlich auch so, dass sich das sozusagen in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen rausgemändelt hat. Die Parteien haben sich neu sortiert. Und da achtet man immer stark auf so Sachen wie Racial Realignment und so weiter. Aber es geht halt auch stark um ein Gender Realignment. Darum, dass sozusagen, dass nicht Männer, aber Männer, die einer bestimmten Form von Männlichkeit anhängen, sehr stark eben den Republikanern zusprechen. Und Männer, die sich eben nicht damit identifizieren können, ganz stark in die Gegenrichtung polarisiert sind.
Ich meine, Sie sind jetzt schon lange Jahre in den USA, verfolgen das Geschehen seit jetzt auch schon wieder fast 20 Jahren. Was für ein politisch-gesellschaftliches Bild ergibt sich da? Was hat sich für Sie in den letzten Jahren verändert?
Naja, ich glaube, eine neue Form der Schamlosigkeit. Und die ist von Trump sehr stark eben auf andere Eliten übergesprungen. Es gibt mittlerweile, das ist das Grundversprechen des trumpistischen Republikanismus, nicht? Es gibt solche und solche. Es gibt Menschen, die sich alles erlauben können und Menschen, die sich gar nichts erlauben können. Es gibt Regeln, die gelten für Hinz, aber nicht für Kunz, nicht? Und das ist natürlich für Menschen, die sich auf der richtigen Seite dieser Trennlinie wähnen, äußerst attraktiv, nicht? Und ich glaube, das ist die große Veränderung. Es wird nicht mehr mit einerlei Maß gemessen, nicht? Es hängt immer davon ab, wer man ist, nicht? Und das hat sehr stark die Vordenker von Silicon Valley angetrieben, dieses Denken, dass sie nicht so sein wollen oder können wie andere Menschen, wie normale Bürger. Das treibt viele der Eliten an in der Politik. Und nicht? Also so funktioniert die Polizei in den USA, die sich längst an Maßstäben, an keinem Maßstab mehr messen lassen muss, nicht? An dem sich normale BürgerInnen messen lassen, nicht? Also das ist der Grundgedanke des Ganzen. Und das kann man ganz offen sagen, das ist Faschismus, nicht? Wenn wir sagen, es gibt eine Hierarchie, die darüber Auskunft gibt, wer was darf, das ist schon keine liberale Demokratie mehr, ne?
sagt Adrian Daub, er ist Literaturwissenschaftler an der Universität in Stanford, über die Debatten, die wir jetzt erleben seit den Epstein-Files und dem sogenannten Birthday-Book. Und das wird uns natürlich noch weiter beschäftigen. Adrian Daub, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, das ist also dieser Dialog, den wir da lesen in diesem Birthday-Book zwischen einem Donald und einem Jeffrey auf einem stilisierten Frauenkörper oder besser Torso. Die Brüste sind angedeutet und auf dem Oberkörper dieser Dialog, in dem es darum geht, dass die beiden etwas gemeinsam hätten. Es geht um Geheimnisse und Rätsel, die nicht offenbart werden sollen. Unten die Unterschrift eines Donald Trump, nur mit Donald unterschrieben. Noch ist nicht belegt, dass er es selbst auch persönlich war, aber da steht nun mal der Name. Nora Karchers aus unserer Literaturredaktion. Was ist das eigentlich für ein Genre? Ich meine, man könnte sagen Lyrik, aber ist es nicht erstmal nur ein Dialog?
Ja, also ich würde ganz stark dafür plädieren, dass das ein Gedicht ist, weil wir lernen das im Studium auch so. Ein Gedicht ist das, wenn wir die Minimaldefinition anwenden, was viel Weiß dazwischen hat. Das ist jetzt hier der Fall. Wir haben ein Schriftbild, das ist gesetzt im Grunde in Versen. Die sind ja unterschiedlich strukturiert. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein Gedicht eben mit einem Dialog, einer Dialogform. Ein fiktiver Dialog, halb fiktiv, darüber werden wir sprechen.
Dennoch ist es ein Dialog erst einmal. Also wir wissen es eben auch nicht. Also erstens wissen wir nicht, ob dieser Dialog so stattgefunden hat. Zweitens wissen wir nicht, ob das auch authentisch ist, was jetzt hier vorliegt. Und drittens fragen wir uns tatsächlich, welchen ästhetischen Anspruch der Donald Trump, wenn er es denn gewesen sein sollte, tatsächlich gehabt hat. Was sagen Sie denn zu der Qualität dieses, ich bleibe jetzt mal beim Dialog, vielleicht beim lyrischen Dialog?
Ja, also bevor wir auf die Qualität eingehen, sollten wir vielleicht kurz diese Gesprächssituation, die wir hier haben, umreißen. Also das ist ein Dialog zwischen zwei Männern, die dieselben Vornamen tragen wie die Männer, von denen die Rede ist. Also Donald wie Donald Trump und Jeffrey wie Jeffrey Epstein. Und die Ausgangslage, die ja im ersten Vers, das ist eigentlich eine philosophische Frage. Da geht es darum, was der Sinn des Lebens ist, worum geht es im Leben. Und das Interessante ist eben an diesem Text, dass wir hier eine leere Mitte haben. Also auf der Textebene bekommen wir keine Antwort. Es gibt immer wieder Verneinungen. I won't tell you, nein, ich verrate es dir nicht. Und dann die Antwort, auch ich sage nichts, auch ich halte dicht. Und doch wissen wir beide Bescheid. Und ja, Enigma und Secret, das sind eigentlich die zwei zentralen Worte, die eben diese leere Mitte verdecken. Und doch wird uns eigentlich klar, worum es geht, weil wir eben diese Zeichnung haben, diese Silhouette dieser nackten Frau, die dann doch sehr deutlich macht, was hier ja eigentlich besprochen wird. Und meine Einschätzung ist, dass es hier einfach darum geht, eine Frau sich gefügig zu machen. Diese Frau ist Ware, es ist kein objektifizierender Blick, sondern es ist einfach eine Frau, die diesen Männern zur Verfügung steht, die sie sich gefügig machen.
Und die offenbar auch mit einer Schrift auf diesem Körper ihn ja fast, wenn man so will, fast wie signieren. Also wenn man das so sehen will, wie eine Unterlage benutzen.
Ja, genau das. Also ganz unten sozusagen im letzten Vers haben wir die Unterschrift Donald. Und dieses Donald ist genau dort platziert, wo eigentlich der Intimbereich der Frau ist. Und genau an diesem Ort steht eben diese markige, zackige Unterschrift. Und das, wenn ich sage, das ist in dieser perfiden Strategie, die dahinter steht, dann doch ein literarisch perfekter Text, dann sage ich das, weil sowohl die Sätze, also die Worte, als auch diese Zeichnung, das zusammen ist so ein perfektes Spiel von Verhüllen und Zeigen, von Sagen und Nichtsagen. Und wir in der Literaturwissenschaft schauen uns Texte ja an und fragen uns, was ist die Machart, wie funktioniert dieser Text? Und dieser Text folgt eigentlich einer Regel und diese Regel ist Show, don't tell, also mach erfahrbar, um was es geht, aber sprich es nicht aus, weil das, worum es geht, ist strafbarer Inhalt. Also das ist wirklich sehr geschickt, sehr perfide hier umgesetzt.
Also in dieser Hinsicht, wenn man jetzt mal die moralische, die strafrechtliche, die politische Dimension weglässt, was schwierig ist natürlich in diesem Kontext, ist es zumindest ästhetisch als Werk, aber wenn es mir schwerfällt, die Frage so zu stellen, weil man den Kontext eigentlich fast nicht weglassen kann, aber ästhetisch als Werk gelungen.
Ja, das ist das Schlimme und das ist das, weshalb einem beim Lesen dieses Textes, ich habe ihn heute Morgen jetzt zum ersten Mal gelesen, gesehen, betrachtet, deswegen läuft es einem den Rücken kalt runter, weil wir haben hier einen Text, der in Bezug auf die Komposition, die Regeln, die umgesetzt werden, der ist eigentlich perfekt komponiert und doch, das sage ich als Literaturwissenschaftlerin und als Frau, will ich aber dem, was hier dargestellt wird, diesen Straftaten, die hier unter dem Deckmantel der Kunst verhüllt werden und doch gezeigt werden, dem will ich einen Riegel vorschieben. Also das bringt mich in eine ganz große Zwiespältigkeit und das ist dann doch, obwohl ich es nicht haben möchte und er ist jetzt nicht unser nächster großer Lyriker, aber es ist doch etwas, wo ich sagen muss, das packt mich, das beschäftigt mich, wie dieser Text hier funktioniert. Insofern dann doch literarisch gelungen.
Nora Karches aus unserer Literaturredaktion über einen fragwürdigen Geburtstagsgruß und seine ästhetischen Qualitäten. Ein Geburtstagsgruß, der die politische Szenerie in den USA heftig erschüttert. Danke. Frankreich mal wieder vor einem Generalstreik. Die Krise ist immens. Seit heute gibt es einen neuen Regierungschef, der die Lage beruhigen soll, aber sein erster richtiger Arbeitstag am Mittwoch wird erstmal heftig ausfallen, weil das halbe Land lahmgelegt sein könnte. Hélène Miard-Delacroix ist Professorin an der Sorbonne in Paris und Historikerin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Versuchen wir mal zu verstehen, was es mit dem Blocant tout, mit dieser alles blockieren Bewegung auf sich hat, die im Zentrum dieses Generalstreiks am Mittwoch steht und eines womöglich weiteren in der nächsten Woche. Ist ja nicht zum ersten Mal, dass ganz Frankreich lahmgelegt wird. Aber was ist jetzt an dieser Bewegung so neu?
Ja, das ist besonders interessant zu sehen, wie diese Bewegung entstanden ist. Also die Ursprünge sind, man weiß nicht so genau, das soll entstanden sein in den sozialen Medien von einer Person im Norden Frankreichs lanciert, wurde dann aber von anderen Personen aus dem rechtsextremen Lager geteilt und schwappte dann über in eher linke Kreise und wurde dann gezielt von dem linksradikalen Rand der politischen Landschaft in Paris, in Frankreich vereinnahmt. Also insofern, es ist eher links geprägt, aber der Ursprung ist ziemlich unklar.
Jetzt ist die Frage natürlich, wie viele Menschen werden daran teilnehmen, wie stark, wie groß wird diese Gruppe sein, ist tatsächlich ganz Frankreich lahmgelegt, welche Auswirkungen wird das haben? Was ist Ihre Erwartung an diesen Mittwoch?
Das ist sehr schwer zu sagen, was heute an dem Mittwoch passiert, denn die Umfragen und Reportagen zeigten, dass viele Leute am Dienstag noch nicht wussten, ob überhaupt und wie sie morgen protestieren wollen. Und auch wenn inzwischen das alles sehr gut organisiert ist und darüber sehr viel kommuniziert wurde, bleibt ein Element der Spontanität, die das Ganze sehr unvorhersehbar macht. Das interessiert aber die Wissenschaftler sehr. Es hat eine Studie der Stiftung Jean Jaurès gegeben, die Stiftung, die etwas nahe an dem Parti Socialiste, die zeigt, dass eher militante Linksaktivisten vorhaben, da teilzunehmen. Und ganz offen ist auch die Bewegung unterstützt von dem linksradikalen Rand der politischen Landschaft um Jean-Luc Mélenchon, aber auch von Grünen, Kommunisten und Sozialisten. Was man noch sagen kann, ist, dass die Gewerkschaften mit dabei sind oder dabei sein wollen, insbesondere wenn Ölraffinerien oder Bahnhöfe blockiert werden sollen, dann geht es nur mit Gewerkschaften. Und es ist interessant, dass die Gewerkschaften gesagt haben, dass einige Gewerkschaften, insbesondere die eher linksorientierte, gesagt haben, sie wollen dabei sein, um im Spiel zu bleiben. Denn sie haben die schlechte Erfahrung mit den Gelbwesten vor 7 Jahren, wo sie gar nicht verstanden haben, was los war und dass sie nicht das Ruder in der Hand hatten.
Denn bei den Gelbwesten hat man ja auch gesehen, dass das durchaus auch in Gewalt ausgeartet ist. Es gab dann auch entsprechende staatliche Reaktionen, die durchaus auch sehr robust waren. Ist das eine Konfrontation, eine klassische Konfrontation, also fast vereinfacht gesagt, zwischen Volk und Staat?
Ja, ich glaube, also ein gemeinsamer Nenner ist, was man im Französischen Ralbol sagt. Das heißt, man will nicht mehr, man hat die Nase voll, man ist frustriert oder empört und will es einfach zum Ausdruck bringen. Und diese Bewegung stellt sich als die Basis vor, als das wahre Volk gegen die Elite. Deswegen gibt es auch Ähnlichkeiten auch mit dieser Gelbwestenbewegung und auch mit zum Teil auch Persönlichkeiten, die eher dem rechten Rand der politischen Landschaft nahe sind. Aber die Forderungen und Ziele bleiben bis jetzt noch unklar und diffus. Die einen fordern dazu auf, ihre Kreditkarte nicht zu benutzen und ihre Bankkonten zu leeren. Andere sagen, sie wollen ihre Kinder zu Hause behalten, nicht zur Schule und Kitas schicken, um einfach zu protestieren. Aber es geht offensichtlich vor allem darum, sich zu zeigen und zeigen, dass man existiert und dass man sauer ist. Denn es ist unklar, was das wirkliche Ziel ist. Geht es darum, die Regierung zu stürzen? Das ist bereits am 8. September passiert. Emmanuel Macron zum Rücktritt zu zwingen, ich weiß nicht, man glaubt es nicht so ernsthaft, dass er das tut. Eine andere Politik durchsetzen, aber dann welche? Und Generalstreik, das ist auch eine Imagination in der französischen Geschichte, ein Mythos. Aber wozu? Mit welchem Projekt? Geht es nur darum, Angst zu machen? Dann ist die Gefahr groß, dass von anderen Teilen der Bevölkerung, die nicht teilnehmen, dann der Ruf nach Ordnung, nach Beseitigung des Chaos lauter wird und dass es dann wieder noch einen Rechtsruck gibt und dass diejenigen, die sich dann die Hände reiben, sind eher die Rechtsextremen.
Diese Art von Generalstreik mit politischem Hintergrund ist ja in Deutschland zum Beispiel gar nicht vorgesehen. Aber in Frankreich passiert das eben immer wieder, jetzt mal wieder unter einem anderen Namen. Immer wieder wechseln so ein bisschen die Betitelungen und Namen. Aber von der Tradition her scheint es etwas zu sein, was diese Republik schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Woher kommt diese radikale Protestkultur in Frankreich, wo man den Eindruck gewinnt, es geht immer ums Ganze, immer um alles?
Das stimmt. Das geht immer um alles und das ist ein Teil, wie ich sagte, der Imagination. Das heißt ein Mythos über die Revolution mit Bildern von Barrikaden und das ist ein Anknüpfen an eine Tradition aus der Zwischenkriegszeit. Es gab damals einen revolutionären Syndikalismus, ja, von Georges Sorel und die sogenannte Action Directe mit der Drohung der Gewaltanwendung. Das ist aber, das gehört zur Geschichte. Keine der Gewerkschaften heute verteidigt die Revolution und spricht dafür. Das heißt, es ist eine Vorstellung der Möglichkeit eines Umsturzes, aber auf diese Imagination rekurriert ganz bewusst Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei mit der Frage der Glaubwürdigkeit. Denn seine Partei wiegt heute nicht die 30% der kommunistischen Partei nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise. Deswegen besteht auch die Gefahr, dass mit diesem großen Wort des Generalstreikes man es nur mit einer reinen Proklamation zu tun hat, dass es einen Diskurs ohne Wirksamkeit hat, was im Grunde, wenn man historisch betrachtet, im Begriff eher schadet und das kann sogar demobilisierend wirken und den Eliten Angst machen mit der Gefahr der Repression, also einer sehr auch gewaltsamen Polizei und vor allem am Ende die Suche nach der Wiederherstellung der Ordnung und wie ich sagte, wo dann die Rechtsextremen sagen können, der Chaos ist auf der Straße, das ist das linke Lager und das ist die heutige Regierung der Mitte, die unfähig sei, die Ordnung wiederherzustellen. Allein wir können das Land wieder stabilisieren.
Das heißt, die langfristigen Folgen von so einer Art von Protestkultur könnten zum Beispiel dem Rassemblement National in die Hände spielen und die Option eines rechtsextremen Präsidenten oder einer rechtsextremen Präsidentin durchaus möglich machen?
Ja, wenn man sehr genau beobachtet, wie sich der Rassemblement National sich positioniert hat, spricht sehr viel dafür. Es spricht auch sehr viel dafür, dass wenn eher militante Kreise teilnehmen, die sehr politisiert sind, dann schreckt es auch, sagen wir mal, das einfache Volk ab, die an den Gelbwesten-Demonstrationen teilgenommen haben und einfach in ihrem Kreis protestiert hatten und die inzwischen viel näher an dem Rassemblement National geworden sind als früher. Das heißt, das sagt auch sehr viel über den Zustand der französischen Gesellschaft, die sehr gespalten ist, sehr polarisiert. Wir wissen aus der Erfahrung der Gelbwesten, das ist eine Polarisation, das ist eine Polarisierung zwischen Paris und den Regionen, Stadt und Land, Zentrum und Peripherie, Bildungsschichten und Bildungsfernen etc. Aber wenn es sich dann politisch herauskristallisiert, dass die klassischen Parteien, darunter auch die Linken, die eher gebildet sind, wie diese Studie der Stiftung gezeigt hat, diese für diese Situation verantwortlich sind, dann können die Bildungsfernen, die peripher diejenigen, die an der Peripherie wohnen etc. und die sich gehängt fühlen, dann meinen nur die Rechtsextreme könne die Lösung für eine Beendigung des Chaos haben. Also insofern ist es ganz klar eine Gefahr für eine Gesellschaft, wo wirklich das Ressentiment wächst, nicht nur bei den Abgehängten, sondern auch bei allen. Man hat den Eindruck in Frankreich, dass jede Gruppe ein Ressentiment hat, die Rentner gegen die Jungen gegen die Rentner, die Armen gegen die Reichen etc. Und das ist eine Stimmung, die extrem negative Schwingungen aus sich bringt.
Da sagt Hélène Millard Delacroix, Professorin in der Sorbonne in Paris, Historikerin, über das, was uns an diesem Mittwoch erwartet und womöglich auch in der nächsten Woche, nämlich ein Generalstreik in Frankreich angesichts auch der politischen Krisen. Ist da also einiges gesellschaftlich und politisch zu erwarten bei unseren Nachbarn in diesen und in den nächsten Tagen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christiane Gut.
Deutschland hat rund 1800 Musikfestivals. Sie schaffen Kultur, Gemeinschaft und Arbeitsplätze. Das zeigt eine neue, vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderte Studie, die die deutsche Festivalszene erstmals genreübergreifend untersucht. Demnach ist das Angebot in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gewachsen und damit auch die kulturelle und ökonomische Relevanz der Festivals. Dies ist deshalb besonders interessant, weil sie hauptsächlich in ländlichen Regionen stattfinden. Bemerkenswert ist laut Studie auch die große stilistische Offenheit der Musikfestivals. Sie bieten Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern eine wichtige Präsentationsbühne. Ihr Programmanteil beträgt rund 40%. Fast 80% der Festivals sind Non-Profit-Veranstaltungen und wären ohne ehrenamtliche Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung nicht denkbar. In Landgemeinden macht diese einen Anteil von 97% aus. Nur 10% der Festivalveranstaltenden wollen damit Geld verdienen. Die Londoner National Gallery erhält Rekordspenden für einen Anbau. Das Projekt soll insgesamt rund 400 Millionen Pfund kosten. Zwei Einzelspenden von je 150 Millionen seien bereits zugesagt, sagte Gabriele Finaldi, die Direktorin der Galerie, gegenüber The Art Newspaper. Demnach soll es sich um die größten Geldspenden handeln, die jemals weltweit einer kulturellen Einrichtung zugute kamen. Die beiden Großspender sind die Crankstart Foundation von Michael Moritz und der Hans and Julia Rausing Trust. Moritz begann seine Karriere als Journalist beim Time Magazine und verdiente sein Vermögen als Risikokapitalgeber bei der Firma Sequoia Capital, wo er in Google, YouTube und LinkedIn investierte. Hans Christian Rausing erbte sein Vermögen aus dem Anteil seiner Familie an dem schwedischen Lebensmittelverpackungsunternehmen Tetra Pak. Der neue Flügel der Londoner National Gallery soll Anfang der 2030er Jahre eröffnet werden. Der vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig gestiftete Wilhelm Raabe Literaturpreis geht an Jonas Lüscher für seinen Roman Verzauberte Vorbestimmung. Zur Begründung erklärte die Jury, Lüscher erzähle auf eindrückliche Weise von einer Zäsur unserer Zeit, der Corona-Pandemie. Der Roman sei eine dichte, materialgesättigte Reflexion durch Raum und Zeit über das Verhältnis von Mensch und Maschine. Das Bestechende sei Lüschers weit ausgreifende Sprache, sagte Wiebke Poromka, Deutschlandfunk-Kulturredakteurin und Sprecherin der Jury.
Also diese Sätze, die gehen teilweise über eine ganze Seite hinweg, die meandern aber nie, die sind sehr präzise und sehr melodisch. Und das Interessante daran ist, dass diese Sprache, dieses weit Ausgreifende, natürlich so eine Art Gegenpol ist zu dem vermeintlichen Ersticken, was man erleben kann während Corona. Auch der erste Giftgasangriff im Ersten Weltkrieg spielt eine Rolle, der kommt gleich am Anfang des Romans vor. Und im Grunde zeigt Jonas Lüscher mit seiner Sprache so den freien Atem und so einen freien Denkraum.
Literaturredakteurin Wiebke Poromka.
Als Kind hat er im Flüchtlingslager während des Kosovo-Kriegs zeichnen gelernt und das ließ ihn nicht mehr los. Inzwischen stellt er in den großen Museen und wichtigen Galerien aus. Petri Talilai. Er war auch bei Biennalen dabei, etwa der Manifesta, als sie in seine Heimat Kosovo kam. Jetzt ist er mit einem ganz besonderen Werk in Berlin, im Hamburger Bahnhof. Eine raumgreifende Installation, die als Oper begann. Simone Reber hat sich dieses zentrale Werk der Berliner Art Week für uns angeschaut.
Ist es ein Fest, ein Märchen, ein Heldenepos? Um eine einfache Kunstausstellung handelt es sich bei der überbordenden Inszenierung von Petrit Halilay in den weitläufigen Riekhallen des Hamburger Bahnhof jedenfalls nicht. Der Rundgang führt wörtlich von der Dunkelheit ins Licht. Im ersten Raum sind die frühen Mottenkostüme zu sehen, die der Künstler gerne trug. Im dunklen Durchgang zum nächsten Raum hocken kleine Vögel in einer blattlosen Dornenhecke. Vögel waren das Erste, das Petrit Halilay als 13-Jähriger während des Kosovo-Krieges im Flüchtlingscamp zeichnete. Ein Helfer hatte Stifte für die Kinder verteilt.
For me personally, drawing in this camp, for example,
für mich wurde das Zeichnen ein Mittel, um zu überleben. Ich konnte mit einem Fremden kommunizieren. Wenn man im Krieg lebt, bedeutet ein Fremder eine Bedrohung. Erst später habe ich gemerkt, Fremde sind toll. Fremde können dein Leben zum Guten wandeln.
Only later understood, no, stranger, it's beautiful. Like they can change your life for good.
Im Camp fiel Halilay dadurch auf, dass er mit beiden Händen gleichzeitig zeichnen kann. Heute nutzt er das multiperspektivische Sehen als Überraschungselement in seinen raumfüllenden Installationen. Die dunklen Jahre, nennt der Künstler, die Unterdrückung der albanischen Bevölkerung im Kosovo während des Milosevic-Regimes. Schon vor dem Krieg wurde das Kulturhaus in seinem Heimatort Runik geschlossen. Die Trümmer liegen jetzt, sorgfältig gesäubert und gestapelt, als Installation im Museum. Das Haus soll wieder aufgebaut werden und die Kultur der Region dokumentieren.
The oldest ocarina, musical instrument, Neolithic, 7000 years ago.
Die älteste Ocarina, ein neolithisches Musikinstrument, das 7000 Jahre alt ist, wurde 300 Meter von meinem Haus entfernt gefunden. Warum haben wir das nicht da? Warum ist dieses Objekt in Belgrad? Warum gibt es nicht einmal ein Büchlein darüber in der Stadt? Warum wusste ich nichts davon?
Im Kulturhaus von Runik wird auch die Kosovo-Philharmonie ihren Sitz haben. Mit dem Orchester hat Petrit Halilay gerade seine erste Oper, Syrigana, entwickelt, deren rahmensprengendes Bühnenbild in Berlin installiert ist. Die archaische Felsformation Syrigana befindet sich in der Nähe von Halilays Heimatdorf. Der Sage zufolge wurden hier Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradies freundlich aufgenommen. In der Ausstellung sitzt das Liebespaar auf einer Mauer neben dem leuchtend roten Hügel. Adam und Eva, das sind in der Oper zwei junge Männer, der eine hat den Kopf eines Fuchses, der andere den eines Hahns. In der Tierwelt wären sie Todfeinde.
They're Adam and Eve, actually. I don't know why you saw them as a fox and a rooster, no? I thought they were Adam and Eve, no?
Das sind doch Adam und Eva, lacht Petrit Halilay verschmitzt über seine queere Interpretation des ersten Menschenpaares. Auch die Oper kommt nicht ohne Vögel aus. Ihr Gesang soll die Sprachbarriere der Menschen überwinden.
What was challenging to me, it was even to choose a language, because
für mich war es eine Herausforderung, eine Sprache zu finden. In Syrigana gibt es zwei ethnische Gruppen, die kaum miteinander sprechen. Die albanische Bevölkerung und die serbische. Und tatsächlich laufen nur die Hühner von einem Garten zum anderen, die Menschen nicht. Insofern treffe ich eine Wahl, wenn ich mich für eine Sprache entscheide. Und weil ich Vögel mag, habe ich die Sopranistinnen gefragt, können wir Vögel verwenden? Die Sängerin Nina Guo sagte sofort, das ist mein Traum.
That's my dream job.
Bunt, fröhlich, beschwingt, das ist Petrit Halilays politischer Gegenentwurf zu Repression und Schweigen. Am Ende des Rundgangs setzt er seinem Ur-Urgroßvater ein Denkmal. Ein Pferd steht auf einem rosa Teich. Der Reiter fehlt. Er war 1912 während der serbischen Invasion des Kosovo ermordet worden.
Ein Familienmitglied wurde getötet und danach hat niemand mehr einen politischen Standpunkt eingenommen, weil sie so traumatisiert waren. Aber als Künstler habe ich die Möglichkeit, diese Geschichten jetzt weiterzuerzählen.
Syrigana, die lebensfrohe Ausstellung im Hamburger Bahnhof, vermittelt prächtig die Freude an der gewonnenen Freiheit. Auch für das Publikum ist das ein Fest.
Sagt Simone Reber, die aus dem Hamburger Bahnhof in Berlin kommt, mit diesem Werk von Petri Talevalay, dem kosovarischen Künstler, der jetzt also in Berlin ausstellt während der Art Week. Und wir bleiben noch bei der am Mittwoch beginnenden Art Week und kommen an einen, ja, vielleicht der spektakulärsten Ausstellungsorte, nämlich das alte Hauptquartier der US-Streitkräfte in Berlin, das davor die Luftwaffenzentrale zu NS-Zeiten war, zumindest die Außenstelle. Dort gibt es den Kunstraum Fluentum und gezeigt werden dort Videos von Jordan Strafer, die bekannt wurde mit Filmen, in denen sie selbst verschiedene stereotype Frauenrollen verkörpert. Jetzt zum ersten Mal ihr Werk in Deutschland. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, Sie haben sich das Ganze schon mal anschauen können. Was haben Sie gesehen?
Ja, man wähnt sich eigentlich erstmal gar nicht in einer Ausstellung, sondern in einem Fernsehstudio. In der Eingangshalle dieses Ausstellungsortes ist eine Zuschauertribüne aufgebaut, dahinter so wie ein Set für eine Talkshow mit zwei Sesseln und einer Wanddekoration, die das frühere Fernsehstudio von Oprah Winfrey zitiert. Und es gibt Kameras da, eine Mikrofonangel. Und in der Zeit, in der ich da war, drehte Jordan Strafer auch in diesem Set wirklich eine fiktionale Talkshow-Szene mit Komparsen, die das Showpublikum darstellen. Und der New Yorker Schauspieler Jim Fletcher ist extra eingeflogen, um hier einen Moderator in Militäruniform zu spielen. Also man stutzt erstmal natürlich, eine Kunstausstellung als Filmset, das sieht man wirklich nicht alle Tage. Was soll das Ganze? Man muss also wissen, es gibt eine Art Videoserie von Jordan Strafer unter dem Titel Loophole, was so viel heißt wie Schlupfloch. Und diese Serie handelt ursprünglich von einem Gerichtsprozess aus den 90er Jahren, in dem es um eine Vergewaltigung geht. Und das war, glaube ich, in den USA auch der erste derartige Prozess, der im Fernsehen übertragen wurde. Und Jordan Strafer greift dieses Medienereignis, dieses Historische auf und erfindet nach und nach immer neue Handlungsmomente dazu. So hat sie das auch schon an anderen Orten gemacht, wo Loophole in Ausstellungen gezeigt wurde, neue Teile, kleinere Ingredienzien für diese Serie nachgefilmt. Und so geht es jetzt eben auch bei Fluentum in Berlin. Man kann also diese Serie in der Ausstellung sehen und zugleich entsteht zumindest am Anfang eine neue Szene und die handelt eben von so einer fiktiven Talkshow. Man kann sagen, Realität und Fiktion mischen sich da auf verschiedenen Ebenen.
Und wenn man das einbettet in Ihr Gesamtwerk, was macht Ihr Werk eigentlich so besonders?
Ja, ich glaube, dieses Hin- und Herwechseln zwischen Realität und Fiktion im Film, das beschreibt eigentlich ihr Vorgehen schon ganz gut. Also in ihrem ersten Film hat sie die Rollen in ihren Videos, Sie haben das schon erwähnt, oft mit sich selber besetzt. Aber dann hat sie eben zunehmend Schauspieler eingesetzt und die Figuren immer weiter verfremdet. Und sie selber hat das in einem Interview mal so beschrieben.
I'm interested in general is interchangeability. And I like using dolls and masks and
ja, also ich bin sehr an Austauschbarkeit interessiert, sagt sie. Ich mag es, Puppen und Masken zu verwenden und auch verschiedene Strategien, um die Charaktere miteinander zu verbinden, um ihnen eben das Besondere oder das Spezifische zu nehmen. Sie sollen eben keine Projektionsfläche mehr sein. Was soll das heißen? Sie nimmt sich also immer wieder historische Vorlagen, sei es aus Hollywood-Streifen oder aus TV-Formaten, als Ausgangspunkt und wo es in diesen Streifen eigentlich immer darum geht, dass die Zuschauer sich irgendwie mit den Figuren identifizieren, dass sie für eine Seite Partei ergreifen. Da geht es bei Jordan Strafer eigentlich darum, die Wahrnehmung selbst dieser Figuren in den Mittelpunkt zu rücken. Bei dem Gerichtsprozess in Loophole zum Beispiel spielt sie mit dem Genre der Gerichtsfilme oder des Erotic Thrillers aus den 90er Jahren. Tatsächlich geht es aber um diesen Vergewaltigungsprozess, um die Frage, was in diesem Prozess für Rollenbilder eigentlich verhandelt werden, wie über Gerichtsverhandlungen auch der männliche Blick auf das Opfer projiziert wird. Eigentlich seziert sie also Wahrnehmungsgewohnheiten, die durch die Medien bedient werden.
Man will ja auch ein bisschen die US-Gesellschaft verstehen, wie sie jetzt tickt angesichts der neuen Verhältnisse. Wie politisch ist die Kunst von Jordan Strafer?
Ich finde es total politisch, im feministischen Sinn sowieso. Aber es ist eben eine politische Analyse ohne konkrete Aufforderung. Es ist mehr so eine Erforschung dieser Aufmerksamkeitsstrukturen und wie aus denen politische Strömungen entstehen? Was interessiert eigentlich das Publikum an so prominenten Prozessen, etwa zur sexualisierten Gewalt? Was fasziniert an Gestalten wie Harvey Weinstein oder anderen? Und Raoul Kloker, der Direktor von Fluentum und Kurator der Ausstellung, sieht gerade dieses Genre Gerichtsprozesse so als ein Schlüsselthema für Jordan Stravers Werk.
Dieser Vergewaltigungsprozess, der auch eine Vorlage für diese Filmreihe war, fand Anfang der 90er statt und nicht lange darauf folgte der O.J. Simpson-Prozess zum Beispiel. Aber auch natürlich in den letzten Jahren gab es einige Gerichtsverfahren, die ganz stark medial rezipiert wurden und wo es natürlich auch sehr häufig um feministische Fragestellungen ging. Und gerade natürlich, wenn es um sexuelle Gewalt geht, die natürlich meistens ohne zusätzliche Zeuginnen und Zeugen passiert. Und ich glaube, das war für Sie auch interessant, diesen Gerichtsprozess und dieses Talkshow-Studio gegenüberzustellen.
Ja, das ist vielleicht das, was er jetzt gerade zum Schluss genannt hat, der Raoul Kloker, dieses Ringen um die Deutungshoheit von Szenen, von Dingen, die ohne Zeugen passiert sind. Was ist da zwischen zwei Menschen in einem bestimmten Moment passiert, als kein Zeuge dabei war? Das ist natürlich genau der Punkt, wo sich im Zweifel auch Realität und Fiktion vermischen können. Und in dieses Zwischenreich taucht Jordan Straver ständig mit ihren Filmen ein.
Also eins steht schon mal fest, dieser Ort, an dem Sie diese Ausstellung gesehen haben, der ist ziemlich geschichtsträchtig. Also nicht, dass es Mangel gäbe an dieser Art von Orten in Berlin, was so Geschichtsträchtigkeit angeht. Aber das ist schon besonders, das ehemalige Hauptquartier der US-Streitkräfte, das zu NS-Zeiten eine Außenstelle des Luftwaffenministeriums war. Der Kunstsammler Markus Hannebauer hat das Ganze 2016 gekauft, dann diesen Kunstraum Fluentum dort eingerichtet. Wo steht dieser Kunstraum jetzt auch im Kontext der Art Week und überhaupt der gesamten Kunstszene?
Ja, es ist einer dieser Orte, die sozusagen immer diese große Chance bieten bei Veranstaltungen wie der Art Week oder dem Gallery Weekend in Berlin, einfach entdeckt zu werden und wirklich auch kongenial mit Kunst gefüllt zu werden. Jordan Straver nimmt in ihrer Arbeit eben nicht nur Fragen nach Geschlechteridentifikation und so weiter auch, sondern nach Identifikationsmustern anderer Art. Nationalismus zum Beispiel, Amerikanismus. Dieser Ort ist natürlich der Ort der amerikanischen Geschichte. Von hier aus wurde die Berliner Luftbrücke organisiert, auf den Trümmern von Görings Luftfahrtministerium sozusagen. Der Mythos von Amerika als Befreier, das hat Straver offenkundig auch an dieser Installation gereizt und der Ort hier ist natürlich auch irgendwie schon als Hollywood-Kulisse vermarktet worden für Quentin Tarantinos Inglourious Basterds oder für Tom Cruise. Es ist erstaunlich, wie sie hier quasi durch diese Talkshow-Installation diesen Ort in ein fiktionales Licht taucht. Geschichte als Talkshow-Kulisse, das macht Jordan Straver hier quasi sinnlich geradezu magisch erfahrbar.
Die amerikanische Künstlerin Jordan Straver also bei der Art Week in Berlin an einem ganz besonderen Ort zu erleben, in dem Kunstraum Fluentum, in dem ehemaligen Hauptquartier der US-Streitkräfte. Carsten Probst hat diese Ausstellung für uns schon gesehen. Und was Florian Werner getan hat, ist auch etwas sehr Wichtiges, nämlich er hat in die Feuilletons vom nächsten Tag geschaut, also vom 10. September.
Du bist schon tot? Hat dir das keiner gesagt? Das möchte der Kritiker der Süddeutschen Zeitung Philipp Bovermann dem neuen Film von Ethan Coen, Honey, Don't, zuflüstern. Ethan, das ist der kleinere, jüngere und albernere der beiden Coen Brothers. Mit Bruder Joel schuf er filmische Meisterwerke. Seit ein paar Jahren hat er sich aber darauf verlegt, mit seiner Frau Trisha Cook billige B-Movies zu drehen. Vom aktuellen Ergebnis ist Bovermann nicht überzeugt. Einen Mordsspaß hätten sie gehabt. Filmleute sagen das immer über Dreharbeiten und es stimmt so gut wie nie. In diesem Fall aber vielleicht schon. Niemand, der das Drehbuch liest und sagt, come on, gebt euch mal Mühe. Honey Don't ist ein Film, der womöglich gut ist für seinen Regisseur, aber nur für ihn. Es ist der Beweis dafür, dass die Zwänge großer Filmproduktionen Künstler auslaugen, aber schon auch ihren Sinn haben. Ausgelaugt war offenbar auch die französische Regierung. Nach nur 9 Monaten hat die Nationalversammlung am Montag Ministerpräsident Bayrou das Vertrauen entzogen. Dieser Vorgang scheint ein altes Klischee zu bestätigen. Marc Zitzmann schreibt dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Im Kern geht es um Tugenden wie Dialog und Kompromissfähigkeit. Glaubt man vielen Autoren, lassen Franzosen diese missen. Aber ist der Fall wirklich so klar? Die Antwort lautet natürlich nein. Als Zeugen der Verteidigung zitiert Zitzmann den Historiker Laurent Wirth, der die Stimmungswechsel des gallischen Wahlvolks als Zyklothymie bezeichnet. Der Begriff meint, so Zitzmann, eine fiebrige Folge von Phasen der Euphorie und von Perioden der Depression. Und es sei ja in der Tat frappierend, in wie kurzer Zeit die Grande Nation von einem Extrem ins andere fallen kann. Wirth führt noch viele weitere Beispiele an, konstatiert aber vor allem, dass sich der zyklotymische Zyklus seit den Parlamentswahlen von 2022 schwindelerregend beschleunigt hat. Der zyklotymische Zyklus. Diesen Begriff lassen wir uns auf der Zunge zergehen, während wir uns einem ehemaligen Tennisspieler zuwenden, der zeit seiner Karriere bekannt dafür war, beim Aufschlag die Zunge in den Mundwinkel zu stecken. Gemeint ist natürlich Boris Becker, der gerade ein Buch über seine Zeit im Gefängnis veröffentlicht hat, Inside. Im Buch werden diese beiden Welten, Gefängnis und Tennis, miteinander in Berührung gebracht, schreibt Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung. Die Tennisanalogien erweisen sich dabei als recht anstrengendes Stilmittel. Was empfindet Becker, als er erfährt, dass er zu seiner eigenen Sicherheit in einer Einzelzelle untergebracht wird? Ein echtes Glücksgefühl, als hätte ich gerade einen Vorhand-Winner die Seitenlinie runtergeschickt. Ein großer Rhetor sei Becker nie gewesen, so Gerz. Aber damit sei es nun vorbei. Inside ließ sich so, als sollten unbedingt Beckers Wortkünstlerqualitäten ans Licht der Welt gebracht werden. Der Leibener als Literat. Du hast deine Gedanken und Erinnerungen und mit der Zeit lernst du, sie als weiches Kissen zu benutzen, auf dem du dich ausruhen kannst. Nicht ausgeruht, weder auf einem Kissen noch ihren literarischen Lorbeeren, hat sich Caroline Wahl, Autorin von Bestsellern wie 22 Bahnen sowie Die Assistentin. Aber zuletzt hat Wahl in einem Interview ein Faible für Sportwagen offenbart. Und das wird ihr nun im Feuilleton und in sozialen Netzwerken unter die Nase gerieben. »Lass die Frau Ferrari fahren«, fordert hingegen Giorgia Grimaldi in der Taz. Die Kritikerinnen glauben, eine Heuchlerin zu entlarven, weigern sich aber in Wahrheit einfach, Autorinnen als Künstlerinnen ernst zu nehmen. Als Menschen, die arbeiten und auch protzen dürfen. Dabei sollten viel mehr Frauen dem Prunk huldigen, Zigarren rauchen und ihr Geld verjubeln, so Grimaldi. Und dass wir einen solchen Aufruf zum Luxus ausgerechnet in der Taz lesen dürfen, darauf eine dicke Zigarre.
Florian Werner aus den Feuilletons vom 10. September. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie finden uns immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.